Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Willst du weiterlesen, Lasse?
Sehr gerne. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen, oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Das war Matthäus 25, die Verse 31 bis 46, zitiert nach der Lutherbibel 2017.
Die große Krise. Und mit diesem Zitat heißen wir euch herzlich willkommen bei einer neuen Folge Die große Krise. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Schön, dass du da bist, Lasse.
Schön, dass du da bist, Augustinus.
Ach, wie schön. Das ist menschelt ganz schön in diesem christlichen Podcast. Bevor wir darüber sprechen, was wir gerade gehört haben und gelesen haben und warum wir diesen Text denn jetzt ausgewählt haben, den manche von euch vielleicht kennen, er ist relativ wirkmächtig, wollte ich mich noch einmal bedanken für all die Fragen und Anmerkungen, die ihr uns geschickt habt oder persönlich gesagt habt. Schön, dass ihr alle zuhört. Wir werden auf eure Fragen eingehen im Laufe der nächsten Wochen und Jahre hoffentlich, solange wir diesen Podcast machen. Und vielen Dank, und ich würde gerne nochmal die E-Mail-Adresse hier kundtun, die, über die ihr euch bei uns melden könnt. Die heißt diegroßekrisis@gmail.com. Obacht, die große Krisis, in dem Fall das SZ wird als S und Z klein geschrieben. Aber wir schreiben es nochmal in die Beschreibung. Das zuallererst und jetzt inhaltlich. Matthäus 25 vom Weltgericht wird das übertitelt. Warum haben wir diesen Text gerade gehört?
Also, wie vielleicht viele von euch mitbekommen haben, gab es da so einen kleinen Eklat bei der Eröffnungsfeier von Olympia, der auch in christlichen Kreisen sehr viel diskutiert wurde. Und es ging darum, dass es da eine Darstellung gab mit queeren AktivistInnen oder queeren Personen.
AktivistInnen sind das ja dadurch noch nicht, dass die halt bei einer Olympia-Eröffnungsfeier irgendwo auftreten. Also schon das ist ja irgendwie ein komisches Framing, nur weil die halt queer sind.
Ja, und auch mit schwarzen Personen auf jeden Fall haben sich christliche Kreise, vor allem die Bischofskonferenz in Frankreich, aber auch sonstige, sich negativ darüber geäußert, weil es eine Darstellung des Abendmahls wohl war. Ob das auch so intendiert ist, das haben wir bis heute noch nicht ganz rausfinden können, aber es wurde auf jeden Fall so wahrgenommen und dann kam der Vorwurf der Blasphemie auf, weil da nämlich das Abendmahl verhöhnt sein sollte.
Na, ich denke schon, dass das irgendwie intendiert ist, so wie ich das gesehen habe, sind da die Parallelen auf jeden Fall zu erkennen, aber die Parallelen wozu, wäre die Frage, nämlich zu der Darstellung von Leonardo da Vinci aus dem 15. Jahrhundert, aus Renaissancezeiten, des heiligen Abendmahls, was ja jetzt nun nicht die Darstellung, also so war das ja nicht, wenn es denn jemals stattgefunden haben sollte. Also schon da ist ja quasi der Punkt etwas seltsam, dass man sich darüber aufregt, dass etwas irgendwie etwas, wie es in der Renaissance dargestellt wurde, jetzt anders dargestellt wurde oder verfremdet wurde. Schon da stellen sich bei mir große Fragezeichen, warum man sich darüber aufregt.
So, und es gibt jetzt quasi zwei Themen in dem Zusammenhang, über die wir gerne reden würden, nämlich allgemein über den Vorwurf der Blasphemie, der jetzt nicht nur speziell für das hier gilt, sondern auch zum Beispiel bei Das Leben des Brian,
großartiger
bei dem Film damals war.
Mein Lieblingsfilm tatsächlich, wahrscheinlich.
Oder bei Heavy-Metal-Bands, die ganz satanische Darstellung haben und so weiter und so fort. Und die Frage, ob das wirklich Blasphemie ist, ob es das ist, worum es im Christentum gehen sollte, das ist das eine. Und dann auch die Frage, ist das denn überhaupt, also widerspricht sich das, selbst wenn wir Blasphemie quasi da gar nicht sehen, überhaupt irgendwie mit dem Christentum, dass Menschen, die Diskriminierung erfahren, in einem Zusammenhang mit dem Abendmahl dargestellt werden? Das wäre ja auch noch die nächste Frage. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an, weil ich glaube, daraus ergibt sich auch so ein bisschen das zweite.
Ja, also, dass die katholische Kirche sich nicht mit Ruhm bekleckert, wenn es darum geht, Sachen anders darzustellen, als sie, wie gesagt, schon vorher mal dargestellt wurden und sehr, sehr skeptisch und kulturkonservativ ist, um es irgendwie euphemistisch zu formulieren. Das ist ja nichts Neues. Man hat ja manchmal die Hoffnung, vielleicht ändert sich da ja mal was, während auf der Welt irgendwie progressive, emanzipatorische Bewegungen entstehen, wo man ja dann quasi sich fragen könnte, wäre es nicht vielleicht die Angelegenheit von Christen, sich eher mit diesen zu solidarisieren. Ich greife jetzt schon vieles vorweg.
Erstmal aber noch, um das zur Sicherheit anzumerken, das ist jetzt natürlich kein spezifisch katholisches Problem. Also auch von protestantischer Seite gab es da durchaus Kritik daran und das ist jetzt nicht so, dass die protestantische Seite da immer ganz progressiv ist und die katholische extrem reaktionär. So, es hat sich jetzt halt daran aufgehangen, dass vor allem die französische Bischofskonferenz, da ja die Eröffnungsfeier auch in Paris war, sich darüber beschwert hat.
Ja, das wollte ich jetzt auch nicht unterstellen. Das weiß quasi nur der Aufhänger. Das kennt man ja schon. Ich würde halt wahrscheinlich denken, bei der katholischen Kirche ist es, also, oder die katholische Sichtweise darauf ist eher, wie gesagt, diese so eine komische, alberne Verdrehung von, wir haben doch diese Darstellung von dem Abendmahl, die uns irgendwie heilig ist. Und jetzt wird da etwas anders dargestellt, irgendwie kritisch mit anderen Leuten. Das findet die halt per se doof. Wahrscheinlich ist der von vielen Protestanten, die das kritisieren, die Kritik daran, dass da halt queere Menschen da sind. Das ist so eine gewisse Unterscheidung, die dann im Endeffekt zu eins fällt. Oder?
Ja, ich glaube, man sollte jetzt vorsichtig sein, das so sehr alles zu pauschalisieren.
Ja, aber, das ist natürlich übelst pauschal. Entschuldige.
Ich glaube, was man zumindest festhalten kann, ist, es gibt quasi zwei Kritikpunkte, die natürlich auch gerne ineinander fallen, aber der eine Punkt ist eher, es ist irgendwie eine schlechte Darstellung des Abendmahls und der andere ist einfach Homophobie.
Ja. Ja, genau. Das,
und Transphobie natürlich.
Meine ich. Und also gerade im letzteren Punkt nehmen sich da die verschiedenen christlichen Religionsgemeinschaften eigentlich nicht viel, die meisten.
Nein, leider nicht.
Wenn ihr einen Tipp habt, bei wem das nicht so ist, schickt es uns gerne an diegroßekrise@gmail.com.
Naja, fairerweise muss man sagen, irgendwie der Sportbeauftragte der EKD, EKD ist Evangelische Kirche Deutschland, hat sich positiv darüber geäußert, eben weil queere Menschen von ChristInnen schon sehr oft verfolgt wurden und das durchaus darin ein emanzipatorisches Moment sieht. Kann man jetzt fairerweise hinzufügen, aber der steht jetzt nicht stellvertretend für die evangelische Kirche schlechthin. So, aber um jetzt nicht zu viel rumzulabern, der Punkt, um den es uns eigentlich ging, der erste, den ich vorher ansprach und der auch irgendwie auch bei anderen Sachen aufkommt, ich meine, ich glaube, das Leben des Brian ist tatsächlich das bekannteste Beispiel. Da gab es ja damals auch ganz viel Probleme, weil sich Christinnen und Christen sehr angegriffen gefühlt haben. Und hier kommen wir auch zu dem Bibelzitat, was wir vorgelesen haben. Der Punkt ist doch, was Jesus hier sagt, ist, ihr seht mich im Geringsten. Das, was ihr dem Geringsten antut, das tut ihr mir an. Das heißt, hier ist eine sehr klare Fixierung auf soziales Handeln gegenüber den Schwächsten der Gesellschaft. Und schon hier müsste man erstmal anmerken, ist es nicht ein bisschen verdreht, wenn Christen bei, also wenn wir leben in einer Welt, in der sehr viel Unrecht geschieht, sehr viele Dinge, wo der Geringste gerade nicht geachtet wird, aber das große Problem ist jetzt irgendeine Darstellung bei Olympia, über die man sich dann wochenlang aufregt, und vielleicht wäre die Frage, ob Christinnen und Christen nicht irgendwie ihre Prioritäten anders legen könnten.
Ja, das wäre sehr schön. Zumindest, wenn sie denn mal die Bibelzitate irgendwie genauer lesen, nach denen sie doch leben wollen. Ach, das klingt alles schon wieder so selbstsicher. Aber das kann man vielleicht auch sein im Sinne einer Negation. Dass das, was die damit meinen, also dass das sicherlich nicht das ist, worauf Jesus Christus hinaus wollte und wofür sein Sterben am Kreuz und dann seine Auferstehung auch stehen sollten.
Ja, also wie diese soziale Praxis gegenüber den Geringsten aussieht, das ist eine andere Frage, über die man auch diskutieren kann. Aber es scheint doch so, wenn man sich das Neue Testament anschaut, dass es da, also das, was Jesus kritisiert, vor allem an den Pharisäern und Schriftgelehrten, ist ja eher, dass sie quasi die Menschen mit irgendwelchen Regeln unterdrücken und sie der Ansicht sind, sie hätten quasi gepachtet, was Gott ist, während es Jesus darum geht, dem Nächsten zu helfen. Also der andere Punkt wäre ja der, ob nicht vielleicht diese Darstellung sogar tatsächlich was Christliches ausdrückt, selbst wenn sie vielleicht nicht so intendiert war, indem hier Menschen, die tendenziell viel Unterdrückung erfahren, weltweit gesehen auch, dass die hier in den Zusammenhang mit Jesus gestellt werden. Und ich sehe jetzt da erstmal nicht so den Widerspruch. Also klar kann man sich äußerlich drüber aufregen, dass es so sexualisiert ist. Ich meine, Bacchus, der griechische Gott des Weines, wurde da auch mit dargestellt. Aber trotzdem so hier nochmal darauf jetzt das Problem zu setzen, ist das eine. Und in der Grundintention, dass unterdrückte Menschen im Zusammenhang mit Jesus gestellt werden, sehe ich eigentlich erstmal ein christliches Anliegen.
Ja, auf jeden Fall. Da kann ich auch nochmal die Bibel zitieren. Wir sprachen vorhin schon darüber, abseits des Mikrofons. Der Apostel Paulus, der dann ja quasi die christliche Kirche begründet hat.
Also, nein, Petrus, nach katholischer Vorstellung.
Ja, ne, der große Missionar des ersten Jahrhunderts, der auch quasi die ältesten überlieferten Schriften im Neuen Testament wahrscheinlich verfasst hat.
Aber ja, also Paulus hat die ältesten, in dem sind theologischen Texte, wenn man so will, das waren natürlich Briefe, aber das sind die ältesten Sätze über Jesus, die von jemandem geschrieben wurden und die natürlich extrem das christliche Verständnis von dem, was Jesus getan hat, geprägt hat.
Ja, aber nur zum Teil, denn wenn ich Galater 3, Vers 28 vorlese, wo steht, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus, dann würde sich ja nahe legen, dass man quasi dann in der christlichen Praxis als Nachfolgeschaft Jesu sich dafür einsetzt, dass das auch umgesetzt wird.
Ja. Und auch, vielleicht ist das jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber Papst Franziskus hat sich die letzte Zeit auch des Öfteren sehr negativ über die Gender-Ideologie geäußert. Auch hier wäre wieder die Frage, also selbst wenn man das von Problem halten würde, was ich jetzt nicht tue. Selbst dann müsste man wieder sagen, okay, wenn man sich diese Welt gerade anschaut, ist das wirklich das Hauptproblem?
Selbst wenn man da quasi Problematiken drinne sehen würde, sehe ich kaum Menschen, die das halt so radikal irgendwie, die sogenannte Gender-Ideologie oder so Wokismus oder sowas, irgendwie so radikal vertreten würden. Im Vergleich zu der riesigen rechten Bubble, die das als den großen Feind am Himmel des untergehenden Abendlandes sehen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also ich habe jetzt offensichtlich Papst Franziskus als einen Rechten bezeichnet. Ich nehme das auch nicht zurück.
Ja, und also ich meine, Josef Ratzinger als Papst Benedikt war auch ein Rechter. Nur war der ein besserer Theologe. Nein,
Deutscher.
Worauf ich eigentlich auch hinaus wollte, und das muss man halt gerade in dem Zusammenhang schon mal sagen. Also es wurde wieder davon geschrieben, dass jetzt irgendwie wieder die Woken bei Olympia sich groß dargestellt haben. Naja, also die einzigen, die gerade schon wieder am Rumheulen
und
sind.
Und am sich selbst darstellen im Endeffekt.
Ja.
Sind halt die Konservativen. Ja.
Genau.
Ja, das ist ja schon interessant. Also da gehen wir jetzt vielleicht ein bisschen weg vom, unmittelbar vom christlichen Leben. Aber das ist ja schon interessant, wenn zum Beispiel Markus Söder seinerseits Chef der Christlich-Sozialen Union, wie sie es nennen, jetzt durchgesetzt hat, dass zumindest im öffentlichen Schrift- und Lehrverkehr Gendern verboten wird, was ja so fundamental lächerlich eigentlich auch ist, wenn man da quasi Kritik auch am Gendern geübt hat, nämlich, dass das irgendwie ein massiver Eingriff in die Sprache sei. Das dann zu verbieten, ist ja noch ein viel massiverer Eingriff in irgendwie Sprache an sich. Das ist schon irgendwie seltsam. Und ich finde, das kann man auch nochmal so rausstellen.
Also, um das mal zu sagen, Rechte sind nicht die Verteidiger der bürgerlichen Gesellschaft mit Meinungsfreiheit etc., sondern sind schon immer noch genauso autoritär, wie sie immer waren.
Ja, um es nochmal zu sagen, die Emanzipation von irgendwie Geschlechtern und auch die Emanzipation von Geschlecht, von Gender an sich, ist auch im Bezug auf dieses Paulus-Zitat schon wahrscheinlich eher ein Anliegen christlicher Natur als
auch in dem Bezug, was wir vielleicht schon letzte Woche ein bisschen gesagt haben mit Religionskritik, Götzendienst etc. Naja, also die Vorstellung, die wir von Sex und Gender haben, sind menschliche Vorstellungen. Und schon in der Schöpfungsgeschichte wird da das Geschlechterverhältnis in Gott reinprojiziert.
Wie meinst du das?
Naja, wir reden hier mit Begriffen, die menschlich sind. Die Begriffe Mann und Frau sind menschliche Konstruktionen. So, und die unterstellen wir jetzt Gott.
Das ist tatsächlich etymologisch quasi auch interessant. Die Namen Adam und Eva, der beiden ersten Menschen, haben auch einen interessanten sprachlichen Ursprung im Hebräischen. Das Adam heißt nämlich eigentlich einfach nur Mensch und Eva ist eine Umformung des Wortes Chaya, das was Leben heißt. Daher leitet sich wahrscheinlich dieser Name ab. Bedeutet, da steht eigentlich gar nicht Mann und die Namen bedeuten nicht Mann und Frau, sondern Mensch und Leben.
Genau, was man zum Beispiel also auch so interpretieren könnte, im Sinne von, Gott hat den Menschen geschaffen und er findet erst ins Leben, indem er ein Gegenüber hat.
Ja, das klingt hochphilosophisch.
Und natürlich ist es jetzt auch eine Interpretation.
Genau, aber, das wollte ich kurz nochmal einstreuen, mit so, da sollte man vorsichtig sein mit, das hat eigentlich das und das zu bedeuten, gerade bei diesen sehr alten mythologischen Texten aus dem Alten Testament.
Aber jetzt auch an anderer Stelle, was man glaube ich schon sagen kann, also Jesus lehnt sich schon gegen patriarchale Vorstellungen seiner Zeit auf. Natürlich tut er das, weil er halt auch Mensch ist, nicht nur, aber er ist auch Mensch, tut er das in einem historischen Kontext in dem Fall. Aber wenn Jesus sagt zu irgendwelchen Leuten, weil sie ihm nachfolgen, ihr seid meine Mutter und meine Geschwister.
Und dann, Biologie ist scheißegal tatsächlich.
Ja,
es gibt da so auch noch ein Zitat aus dem Matthäus-Evangelium.
Und tradierte Familienverhältnisse sind kein so ein Ding, sondern jeder soll halt selber entscheiden, wem er nachfolgt. Dann ist es ein extremer Angriff auf die patriarchalen Vorstellungen der Zeit und zeigt dann doch in seiner Konsequenz eine andere Richtung an, als wir müssen hier die bürgerliche Kleinfamilie verteidigen, was nochmal abstruser ist, weil wir hier eine moderne Vorstellung wieder rückprojizieren. Aber es geht auf jeden Fall nicht darum, irgendwelche Familienverhältnisse zu stabilisieren, wenn wir mal den Lebensweg Jesu, der in den Evangelien dargestellt wird, ernst nehmen. Und
nee, überhaupt nicht.
Christen erheben ja tendenziell den Anspruch, in Nachfolge Christi leben zu wollen. Und wir können auch, also es ist natürlich eine schwierige Frage, weil es gibt auch in den Briefen Verse, die man dem entgegenstellen kann, aber man kann aus den echten Paulusbriefen, also denen, bei denen sich die Forschung mehr oder weniger einig sind, dass sie wirklich von Paulus stammen, sehen, dass Frauen auf jeden Fall Rollen in der Gemeinde hatten, es also nicht so war wie in der katholischen Kirche heutzutage, dass Männer den Frauen alles erklären. Und ja, nochmal dieses, was Augustinus vorher schon vorgelesen hat, Galater 3, 28, so, es gibt keinen Mann, keine Frau.
In auch Jesus Christus.
Was wir eher sehen, ist, dass in den deuteropaulinischen Briefen dann es an...
Kurz zur Erklärung, deuteropaulinischen Briefe sind die Briefe, die wahrscheinlich nicht vom historischen Apostel Paulus selber geschrieben und worden und ihm dann im Nachhinein zugeschrieben worden, wo man tatsächlich in der Sprache und der Theologie auch deutliche Unterschiede merkt zu den sogenannten protopaulinischen Briefen, die genau. quasi echte Briefe von ihm sind.
Und wenn wir davon ausgehen, können wir auch davon ausgehen, dass die deuteropaulinischen Briefe später entstanden sind. Und interessant ist doch eher, dass man da schon sieht, dass es quasi wieder einen Rückschritt gibt zur Anpassung an die Umwelt.
Ja.
So, das wäre, und daher kommen auch viele Verse, die dann gern von misogynen Wichsern genommen werden, um Sexismus im Namen des Christentums zu rechtfertigen.
Ja, aber auch selbst da muss ich jetzt auch die deuteropaulinischen Briefe im Schutz nehmen. Daraus jetzt quasi so eine patriarchale, sexuelle Ungleichstellung, was auch immer, abzuleiten ist. Also das wird wahrscheinlich auch den Briefen nicht komplett gerecht.
Nein, also es geht hier immer auch um Tendenzen. Das sind immer noch Sachen, die von Menschen geschrieben wurden und Menschen sind natürlich nie über der Zeit stehend.
Ja.
So, auch wenn
auch der Jesus in den Evangelien quasi.
Ja, also auch wenn ich glaube, dass sich darin immer was ausdrückt, was auch unabhängig von der Zeit seine Wahrheit hat, ist das in Begrifflichkeiten und in dem Kontext geschrieben worden. Und der ist halt nun mal da. Paulus kann nicht in Begriffen reden, die es damals nicht gibt.
Und Jesus kommt halt auf diese Erde, in diese Welt und muss quasi sich mit der Welt auseinandersetzen, die er gerade hat. Natürlich. Also, das ist ja recht trivial. Eigentlich.
Ja.
Was mir da gerade noch einfiel, wir hatten ja letztens beim Kirchentag, wann war denn der? Beim evangelischen Kirchentag vor
letztes
zwei...
Letztes Jahr.
Letztes Jahr? War das letztes Jahr? Ja. Da war ja dieser große Skandal auch um dieses Gott ist queer-Ding, wo das als der Slogan genutzt wurde. Und auch da würde ich halt so einerseits sagen, natürlich, das ist eine menschliche Begrifflichkeit, die da in Gott projiziert wird.
Also, was du wahrscheinlich sagen willst, natürlich sind das auch Sätze, bei denen man vorsichtig sein muss. Man kann generell so Sätze wie Gott ist XY haben immer eine gewisse Problematik. Und trotzdem ist die Aussage Gott ist queer leichter mit dem lieben Jesu zu vereinigen, als das Gegenteil.
Ja. Naja, nee, darauf wollte ich nur noch hinaus. Also da gab es einen großen Aufschrei und natürlich hat man recht mit dem Punkt zu sagen, ja klar, Gott ist nicht auch nicht queer, weil auch queer nur quasi jetzt gerade eine zweckmäßige Bestimmung ist, um quasi Genderfluidität untermalen.
Ja, ich glaube, also unter queer versteht man im Grunde, würde ich jetzt mal so pauschal sagen, alle die Menschen, die quasi nicht in der Heteronormativität aufgehen.
Ja.
Das drückt sich dann auch aus in der Zusammenstellung von Buchstaben, die oft äquivalent dazu auch benutzt werden.
Ja, und insofern kann man dann trotzdem ja sagen, auch Jesus geht nicht in der Heteronormativität der Welt aus.
Nee, geht da definitiv nicht. Also dass ein Mann mit 30 unverheiratet durch die Gegend läuft, mit Männern und Frauen, die auch zum Teil vielleicht auch nicht, unverheiratet sind, ist extrem ungewöhnlich für die damalige Zeit und überhaupt nicht normal.
Ja.
Und deswegen wollen ja in Markus 3 auch seine Mutter und seine Geschwister, also die Leiblichen, ihn zurückholen. Weil die denken, jetzt spinnt er ein bisschen.
Ich lese es mal vor, lasst mich kurz blättern. Wir sind hier ja auch ein Aufklärungspodcast über das, was in der Bibel steht. Jesus und seine Verwandten. Markus 3, Vers 20 bis 21. Und er ging in ein Haus, und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Die haben den für verrückt erklärt.
Ja.
Zu Unrecht, würde ich sagen.
Naja, da müssten wir jetzt quasi über den ideologischen Charakter des Begriffes verrückt auch reden. Weil der grundsätzlich schon mal impliziert, dass etwas verrückt ist. Ich möchte es da nicht so komische Sprachbildchen machen. Auf jeden Fall verrückt, dass jemand verrückt ist, ist ja natürlich auch eine Stigmatisierung derer, die sich für nicht verrückt halten und müsste auch kritisch hinterfragt werden. Aber ich glaube, da müssten wir eher sowas wie Foucault oder so lesen.
Ja, ne, das stimmt natürlich. Er wird für verrückt erklärt, das kann ja gut sein, aber das ist ja das Unrecht, was da quasi geschieht. Das meinte ich eher. Zumindest biege ich es mir jetzt so zurecht, dass ich das gemeint habe. Weil ja. Er geht ja zu den Verrückten in Anführungsstrichen und sagt ihnen, eure Sünden sind euch vergeben. Treibt Dämonen aus. Und so weiter und so fort.
Also, das ist verrückt im besten Sinne.
Ja.
Weil es ein massiver Angriff auf die herrschenden Moralvorstellungen der Zeit ist.
Ja.
Und eigentlich auch heute immer noch ein massiver Angriff ist. Also das Ding ist auch, das Christentum ist, wenn man es ernst nimmt, immer noch eine sehr emanzipatorische Idee.
Ja, immer noch. Das ist ja schon interessant nach 2000 Jahren. Die quasi die Ideen in die Welt sind, ist das, was da teilweise steht und wie radikal das teilweise ist, obwohl es noch aus einer anderen Zeit geschrieben ist, immer noch ja hochaktuell.
Ja, weil es noch nicht verwirklicht ist.
Ja, schade.
Ja, und auch hier, um da vielleicht so diese Klammer zu schließen, das Christentum zu verwirklichen, bedeutet halt nicht, dass wieder 99% der Gesellschaft sagen, ich bin Christ. Das hatten wir lange, es waren da wahrscheinlich deutlich über 99%. Und es war nicht so, dass das deswegen...
Ja, in der Welt jetzt nicht.
Eine menschliche, ja, ich meine, in unserer Lebenswelt, in, ja. Hier in...
Mitteleuropa.
Das, was heute, ja, in Mitteleuropa. Also ich glaube, man kann empirisch schon sagen, dass das keine Welt war, die dadurch menschlicher war, als die, in der wir heute leben. Man kann vielleicht sogar eher sehen, dass zum Teil zumindest christliche Ideen in säkularisierter Form mehr durchgesetzt wurden und ernster genommen werden als von ChristInnen selber, die eher einfach, naja, einfach rechte Politik in Gott reinsetzen.
Ja.
Und um da auch nochmal den Bogen zu spannen, natürlich ist es jetzt völlig unvollständig und die Frage könnten wir nicht in dieser Folge klären, aber ich würde doch darauf bestehen, dass auch wenn dieses Abendmahl da nicht christlich intendiert war, sich da Ideen zeigen, die durchaus mit dem Christentum besser vereinbar sind als die Kritik der angeblichen Blasphemie.
Sicherlich. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, selbst manche blasphemisch intendierten Punkte, also in dem Sinne von blasphemisch, ja, weniger gegen Gott, darüber können wir nicht so viel sagen, aber gegen die Kirche und die herrschenden Verhältnisse der Zeit, selbst die Sachen, die dagegen eindeutig intendiert worden, können manchmal mehr ein Ausdruck christlichen Handelns sein.
Ja, also wenn wir jetzt ins 19. Jahrhundert gucken und da jetzt einfach mal einen durchschnittlichen Kommunisten vor uns haben, dann möchte der eine Welt schaffen, in der definitiv christliche Ideen auch verwirklicht werden und sieht auf der anderen Seite Leute, die sich als Christen bezeichnen und die das Kapital stützen und Menschen ausbeuten und die ganz groß erzählen, dass sie jeden Sonntag in die Kirche gehen und wie schlimm der Verfall der christlichen Werte ist, obwohl sie die Letzten sind, die das irgendwie ernst nehmen, was Jesus getan hat nach Überlieferung der Evangelien.
Ja. Da haben wir ja irgendwie schon ganz gut auch nochmal unser Anliegen irgendwie dargestellt. Weil ich würde dem auch immer noch zustimmen. Und das ist dann natürlich oft zu relativ plumper Christentumskritik kommt, ist nachvollziehbar und meistens wahrscheinlich richtig, weil man halt das Christentum der Zeit vor sich hat. Aber ich würde trotzdem da ja immer sagen, als natürlich als gläubiger Christ, dass das jetzt nicht fundamental, und wir sprachen heute viel darüber, den Ideen, dem, was uns Christus, Jesus Christus sagt, widersprechen.
Also
eigentlich eher im Gegenteil.
Um das jetzt auch nicht falsch zu verstehen, ich glaube, da kann ich für uns beide reden. Ich glaube nicht, dass wir sagen würden, es lässt sich einfach easy alle Inhalte des Christentums säkularisieren und das ist alles so egal. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach.
Das will ich auch überhaupt nicht.
So,
und eine gewisse Form von Spiritualität, die sich da Ausdruck findet, ist jetzt auch jetzt nicht so schlimm im Endeffekt und oder kenne ich auch von mir selber und das Bedürfnis danach, das ist ja
ja, der Punkt Problem. War, glaube ich, eher zu sagen, dass atheistische Personen oft christlichere Anliegen haben als christliche Personen.
Punkt.
Punkt.
Wollen wir es dann heute dabei belassen oder wollen wir noch weiterreden über Gott und die Welt?
Nee, ich glaube, das war's für heute.
Okay, ich glaube an Jesus Christus und den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche.
Und Gott.
An den vor allem.
Gemeinschaft der Heiligen.
Vergebung der Sünden.
Und das ewige Leben.
Okay, dann darauf warten wir aber noch ein bisschen. Nämlich bis zur nächsten Folge und weit darüber hinaus.
Genau. Schön, dass du da warst, Augustinus.
Schön, dass du immer noch an meiner Seite bist, Lasse, und ich hoffe, das bleibt so.
Ja, und schön, dass ihr auch wieder mit dabei wart.
Stellt gerne eure Fragen, ruft uns an, schreibt uns eine Mail. Gott sei mit euch.
Gott sei mit euch.
Amen.